In dem Märchen von Wilhelm Hauff, da gibt es eine Person, die heißt der Kohlemunk Peter. Ich weiß nicht, wer von euch dieses Märchen schon mal gehört hat. Dieser Kohlemunk Peter, der wandert durch den Schwarzwald und findet in so einer Waldhütte etwas sehr Merkwürdiges. Und zwar gibt es dort ein Regal in dieser Hütte. Und in diesem Regal stehen lauter Gläser. Und in diesen Gläsern, da schwimmen Herzen. Und zwar menschliche Herzen. Und das, was sich so jetzt anhört wie so ein Horrorszenario, ist doch eher ein Kindermärchen. Denn der Besitzer der Hütte, der erklärte ihm, diese alle, die haben des Lebens Ängste und Sorgen weggeworfen. Keiner dieser Herzen schlägt mehr ängstlich und besorgt. Tatsächlich hat dann der gute Kohlemunk Peter sein Herz auch weggegeben und dafür ein steinernes Herz sich geben lassen. Denn er bekam ja einen Haufen Geld da dafür. Außerdem leuchtete ihm ja ein, dass es ja recht positiv ist, so ein steinernes Herz zu finden, denn im Sommer hat man dann immer so was Kühles in sich drin, das nicht irgendwie so erhitzt. Und was auch ganz interessant ist, wenn man ein steinernes Herz in sich trägt, dann pocht auch sowas wie Jammer oder Mitleid oder Mitgefühl für andere Menschen, das pocht dann nimmer an dein Herz. Aber plötzlich war es irgendwie anders. Er merkte, dass ihn nichts mehr richtig freute. Kein Haus, kein Bild, keine Musik. Seine Ohren waren irgendwie abgestumpft für alles Schöne und er reiste ohne Zweck und ohne Ziel durch diese Welt. Wenn andere lachten, dann lachte er noch mit. Aber er verzog dabei den Mund nur aus Höflichkeit. Sein Herz lächelte nicht mit. Denn schließlich weinen Steine ja auch nicht. Also er empfand keine Empfindungen mehr. Und wer wissen will, wie die Geschichte ausgegangen ist, muss das Märchen vom kalten Herzen lesen. Aber solche Geschichten, die gibt es ja öfters. Auch in der Bibel kommt der Begriff vom steinernen Herzen öfters vor. Und Alex hat schon einen Vers gelesen aus Hesekiel 36, und da heißt es nochmals, ich will euch ein Herz geben und einen neuen Geist in euch legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes geben. Also Menschen, die ein steinernes Herz haben, die sind Gott gegenüber relativ verschlossen. Fleischerne Herzen hingegen, die verlangen nach Gottes Geist, der meinen Willen und mein Denken nach dem Herzen Gottes prägt. Es gab mal die Geschichte, die ich gehört habe von Neil Armstrong, der mal gefragt worden ist in so einer Pressekonferenz von Journalisten. Erzähl uns doch von der weitesten Reise, die du zurückgelegt hast. Es dachten natürlich alle Leute, die so im Raum gewesen sind, der wird uns jetzt bestimmt von seiner Mondfahrt erzählen. Und er antwortete aber, die weiteste Reise, die ich zurückgelegt habe, waren 45 Zentimeter. Und 45 Zentimeter hat es gebraucht, bis die Botschaft von Gott und der Liebe Jesu Christi vom Gehirn bis zu meinem Herzen gelangte. Und das hat mein ganzes Leben lang gedauert. 45 Zentimeter können ziemlich lang sein. Bis mein Herz es zugibt, dass Jesus Christus in mein Herz eintreten darf. Im Neuen Testament spricht Jesus einmal von dem Gleichnis das eigentlich auch über das Herz der Menschen redet. Nur in einem anderen Bild. Wir haben es jetzt gerade eben in dem Video gesehen, diese Simpson-Version da von diesen gelben Früchten, die da aus dem Boden hervorkommen. Und dieses Gleichnis, das nennt die Bibel das Gleichnis vom Seemann. Da gibt es jetzt natürlich Künstler unter uns, die sowas können, ja, die sowas zeichnen können. Und die dürfen nachher hier vorkommen. Ja. Jetzt versuche ich mich. Und zwar gibt es da diesen Seemann. Ja. Schönen Körper. Der hat hier seine Tasche, wo er die ganzen Samen drin hat. Ja. Und dann hat er einen großen Arm. Ja. Und mit diesem Arm verteilt er natürlich den Samen. Und ganz interessant an diesem Gleichnis ist, wie Jesus das berichtet, wo dieser Samen eigentlich hinfällt. Denn es gibt da einen Weg, auf dem er sich befindet, und neben dem Weg befindet sich gleich ein relativ steiniger Acker. Ich denke, dass das alles wahrscheinlich Acker gewesen ist, aber hier neben dem Weg war es wohl recht steinig. Und das Interessante ist, es gab neben dem steinigen Bereich noch einen Bereich, wo relativ viel Unkraut gewesen ist. Und hier gab es halt dann Disteln, Dornen, ja, bis halt dann hier irgendwo mal der richtige Acker angefangen hat. Aber, wie das nun mal so ist, wenn man auswirft, dann wirft nun mal dieser Mann, hier hat er einen Sonnenhut noch, dann wirft er halt seinen Samen überall hin. Ihr kennt es ja. Was Jesus zuallererst sagt, ist, dass der Samen auf den Weg fällt, wo eigentlich die Menschen laufen. Wir haben das in dem Video auch gesehen, da liegt so ein Samenkorn auf dem Weg und da kommt so dieser Fuß und dieser Samen sieht, wie dieser Fuß auf ihn zukommt und sowas. Also muss schon relativ ausgetreten gewesen sein, dieser Weg. Und wer weiß, was das sind? Das sind Vögel. Das Interessante an diesem Vergleich sind nämlich diese vier unterschiedlichen Böden. Wenn wir uns das mal genauer anschauen, dann ist das Bild dieser vier Böden auch das Bild unserer Herzen. Denn jeder Mensch kann selber entscheiden, welcher Boden sein Herz trägt. Ich selber kann mich selber entscheiden, welchen Herzensboden ich habe. Also manches von dem Samen fällt auf dem Weg. Und sogleich der Samen auf diesem Weg fällt, wird er von Vögeln aufgepickt. Ein paar Verse weiter, hinten ab Vers 18, wenn ihr Matthäus 13 mal aufschlagt in eurer Bibel, deswegen habt ihr die Bibeln, ist immer gut dabei zu haben und mitzulesen, Matthäus 13 ab Vers 3, kommt das Gleichnis und dann kommen Jünger, die fragen, erklär uns doch mal dieses Gleichnis. Und ab Vers 18 erklärt Jesus dann dieses Gleichnis noch einmal mit seinen Worten. Und da fangen wir an, jetzt ab Vers 19, also Matthäus 3, Vers 19. Da heißt es, so oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt es, das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es auf dem Weg gestreut war. Und in diesem Gleichnis sind es die Vögel, die da kommen und die Samen, die hier auf dem Weg liegen, sofort aufpicken. Und das hat mir zu denken gegeben. Was meint Jesus mit dem Bösen? Der Böse ist der Teufel, der versucht zu verhindern, dass sein Wort in deinem Leben Frucht bringen kann. Und dabei wendet er drei Methoden an. Weißt du, ist das zu sehen? Und zwar, die erste Methode ist, dass er stiehlt. Wenn ein Mensch Gottes Wort nicht versteht, dann kommt der Teufel und nimmt die Saat weg. Ein Kommentator schreibt, statt stehlen könnte man auch vernachlässigen oder nicht beachten übersetzen. Das sind die Leute, die, wenn sie Gottes Wort gehört haben, nachlässig damit umgehen. Es nicht beherzigen. Sie sind nachlässige Hörer. Und sie sind nicht bereit, über Gottes Wort nachzudenken, um es zu verstehen. Diese Menschen werden beraubt. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal mit dem Interrail damals in Großbritannien umhergefahren ist. Das gibt's ja heute gar nicht mehr. Interrails kennen ja bloß noch die Alten unter uns. Da konnte man einen Monat lang außerhalb Deutschlands kostenlos in Europa rumfahren. Und da bin ich nach Großbritannien gefahren mit dem Zug. Ja. Und dann weiß ich noch, wir sind so an der Ostküste hoch und dann über Schottland dann wieder runtergefahren. Und da gab's eine lange Strecke von Glasgow bis Cardiff. Und ich habe meinen großen Rucksack dabei gehabt und habe den hier neben meinem Platz stehen gehabt. Es war aber Ostern. Ostern ist natürlich Reisezeit, ist der Zug ausgebucht. Ja. Und dann kam der Schaffner, hat gesagt, Sie können Ihren Rucksack hier nicht stehen lassen. Ich sage, ja, wo soll ich meinen Rucksack hin tun? Ja, den Rucksack, den müssen Sie ans Ende von dem Flur, an dem Gang, in so ein Abteil reinstellen, wo halt das Gepäck drin gewesen ist. Dann habe ich das gemacht und hatte natürlich diese ganzen Stunden über keine Aufsicht über das, was da vor sich ging. Als ich in Cardiff angekommen bin, wollte ich meinen Rucksack nehmen und habe natürlich gemerkt, dass die Seitentaschen alle rausgeholt gewesen sind, dass der Rucksack geöffnet gewesen sind und 10 Kassetten von mir gestohlen worden sind. Wisst ihr überhaupt noch, was Kassetten sind? Und meine Toiletttasche. Und jetzt frage ich mich, welcher Dieb ist so blöd, eine Toiletttasche zu stehlen? Ja? Mit Duschgel und Shampoo und sowas. Was wollen die damit? Aber es hat mich hart getroffen, weil ich den Rest des Urlaubs natürlich nur noch eine Kassette hatte, die ich dann bis zum Abwinken hören musste. Es war für mich aber schon irgendwie verletzend, weil ich noch nie in meinem Leben bestohlen wurde. Ich bin das erste Mal beraubt worden. Ich war froh, dass natürlich nichts Schlimmeres passiert ist, keine Wertsachen oder Pass oder Geld geklaut worden sind, sonst hätte ich nicht gewusst, wie ich nach Hause kommen soll. Aber es gibt Christen, die leben auch immer von dieser geistlichen Währung anderer. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Weil der Teufel ihnen immer das Wort Gottes raubt. Was möchte ich damit sagen? Ich möchte damit sagen, wir müssen alle selber aktive Hörer des Wortes Gottes werden, die daran festhalten, oder der Teufel wird es dir aus deinem Herzen rauben. Und wenn er es uns immer erfolgreich, das Wort Gottes aus unseren Herzen stehlen kann, dann wird nicht das geschehen, was das Wort Gottes in uns bewirken kann. Es hat einen Sinn, warum Jesus sagt, wir sollen uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Weil es soll Veränderungen in unserem Herzen bewirken. Dann bleibt man für immer ein Christ, der viel Unterstützung braucht. Dann bleibt man für immer ein Christ, der wenig weiß. Dann bleibt man für immer ein Christ, der wenig weitergeben kann, und dann bleibt man für immer ein Christ, der wenig Frucht bringt. Und das freut natürlich den Teufel. Wenn wir Christen geistlich nicht wachsen, also versucht er zuerst, Gottes Wort von uns zu stehlen. Und in Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören. Ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Und jetzt lasst uns mal die Reihenfolge von diesem Vers genau beobachten. Weil die Reihenfolge in dem Vers, die hat eine Wichtigkeit. Jesus nennt den Teufel einen Dieb. Und der Dieb, der tut zuerst stehlen und dann töten und dann zerstört er. Aber der Teufel kann unsere Zukunft, der kann unsere Hoffnung, der kann unsere Ehen, unsere Beziehungen und so weiter. Er kann sie nicht töten und er kann sie nicht zerstören, bevor er nicht stehlen kann. Ist euch das bewusst? Worauf hat er es also abgesehen? Im Markus-Evangelium, dieses Gleichnis kommt in drei Evangelien vor, und im Markus-Evangelium, da heißt es, dass der Teufel sofort kommt, um uns das Wort Gottes aus unseren Herzen zu stehlen. Das heißt, dass der Teufel heute schon hier war. Ja, der Teufel kann auch in die Kirche gehen. Das weiß ich, seitdem es in der Bibel heißt, dass der Teufel auch vor Gott in den Himmel getreten ist, bei Hiob. Jesus sagt, wenn das Wort Gottes gepredigt wird, kommt der Teufel gleich hinterher, um es aus unseren Herzen wieder zu stehlen. Denn wenn er das stehlen kann, dann kann er auch töten und dann kann er auch zerstören. Und im Gegensatz dazu sagt aber Jesus, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und das im Überfluss. Und wie möchte Jesus das machen? Wie möchte Jesus uns Leben im Überfluss geben? Er gibt es, indem er uns sein Wort gibt. Indem ich dir mein Wort bringe, die Worte, die ich dir gebe, sagt Jesus, die ich zu dir spreche, sind Geist und Leben. Und habt ihr mal beobachtet, dass wenn ein Mensch in irgendeine tiefere Glaubenskrise fällt, davor meistens das Bibellesen aufhört, die Gottesdienstbesuche aufhören und irgendwann mal der ganze christliche Zuwendung und der ganze Glauben an den Nagel gehängt wird. Es fängt mit dem Wort immer an. Wenn der Teufel es schafft, es aus unserem Herz zu stehlen, dann hört das Bibellesen auf, dann hört das Gemeindegehen auf, dann hört der Glauben überhaupt irgendwann mal auf. Der Teufel kann immer dann töten und zerstören, wenn er es schafft, uns das Wort Gottes aus den Herzen zu rauben. Zweitens. Der Feind versucht, die Wirksamkeit von Gottes Wort zu unterbinden, indem er Christen zu Fall bringen möchte. In Matthäus 13, Vers 20 bis 21, schaut bitte rein, da heißt es, auf dem felsigen Boden gestreut, aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzeln in sich, sondern er ist nur ein Mensch des Augenblicks. Wenn nun Drangsal oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, so kommt er gleich zu Fall. Das wäre jetzt in unserer kreativen Zeichnung hier, dieses, wo dieser steinige Boden vorherrscht. Unter dem steinigen Boden gibt es eine dünne Schicht Erde. Und da fällt der Samen hinein und dann geht dieser Samen auf, aber es bilden sich eben kaum Wurzeln. Wie in dem Video zu sehen war, wenn die Sonne anfängt zu strahlen und es keine tiefen Wurzeln gibt, wo sich die Wurzeln mit Wasser wieder ernähren können, dann geht diese Pflanze kaputt. Und so ist das bei Menschen, die zwar das Wort Gottes gerne aufnehmen, aber keine Wurzeln bilden, um wirklich wachsen zu können. Sobald irgendwas von außen eindringt und irgendwelche Schwierigkeiten und Verfolgung eintreten, und das sagt ja Jesus dann auch, das wird kommen, dann ist der Glaube dahin. Beachtet bitte, dass es immer zu Widerständen und zu Anfechtungen kommt, wenn sich ein Mensch Gott zuwendet. Das sind die Werkzeuge des Teufels, um Menschen von Gott wieder wegzubringen. Das sind Dinge, die über die normalen Probleme des Lebens hinausgehen. Also ich rede jetzt nicht von jedem Schnupfen oder von jedem blauen Fleck oder sowas, sondern das sind die Dinge, die über das Normale hinausgehen. Das ist das Werk des Feindes. Und wenn er es nicht schafft, das Wort uns zu stehlen, dann produziert er Probleme aus Umständen oder aus Verfolgung. Und dadurch soll der Mensch, der eben noch Gottes Wort fröhlich angenommen hat, zu Fall kommen und aufgeben. Und wer bereits eine Zeit lang Christ ist, der hat es bestimmt schon öfters miterlebt. Als meine Frau damals ihren Glauben ernst gemacht hat, fingen ihre Probleme eigentlich erst richtig an. Die Auseinandersetzung mit ihren Eltern, die nahm so zu, wie sie es vorher nicht gekannt hatte. Sie dachte, sie hätten sie an eine Sekte verloren. Warum muss sie jeden Sonntag in Gottesdienst gehen? Warum muss sie ständig in dieser Bibel lesen? Warum muss sie jetzt hier so auf so fromm tun? Als sie sich dann aber auch noch taufen ließ, dann eskalierte alles. Und wisst ihr warum? Wegen des Wortes Gottes, das ihr Herz immer mehr verändert hat. Und Jesus hat es ja auch noch vorausgesagt, dass sowas passieren wird. Ihr könnt sie ja selber fragen nachher. Wenn aber nun ihr Herzensboden felsig gewesen wäre und ihre Wurzeln nicht in die Tiefe gegangen wäre, dann hätte sie leicht sagen können, also die Sache mit Jesus ist schön und gut, aber es macht mir viel zu viel Probleme. Seitdem ich mich dem Glauben zugewendet habe, habe ich nur noch Ärger. Das lasse ich mal. Ich will lieber Harmonie, nicht die ganzen Schwierigkeiten. Ich lasse das mal mit dem Glauben. Und dann hätte der Feind sie zu Fall gebracht. Und solche Beispiele kenne ich nur zuhauf. Und viele von euch, die ernst gemacht haben, kennen das ebenfalls. Und ich bin froh, dass Kerstin sich damals anders entschieden hat. Also drittens, dann gibt es noch die Möglichkeit, den Samen zu ersticken. In Matthäus 13, Vers 22, da heißt es, der von Disteln überwucherte Boden entspricht einem Menschen, der die Botschaft zwar hört, aber die Sorgen des Alltags und die Verführung durch den Wohlstand ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht wachsen kann. In diesem Fall hat Gottes Wort angefangen zu wachsen, aber die Disteln und die Dornen hier in diesem Fall, die wachsen ebenfalls parallel mit. Die Disteln stehen für die Alltagssorgen und die Sehnsucht nach den irdischen Reichtümern. Und auf diesem Weg will der Feind versuchen, die Wirkung von Gottes Wort zu ersticken. Petrus bezeichnete den Teufel mal als brüllenden Löwen, der überall umhergeht, um zu verschlingen. Interessanterweise sagt Petrus, dass in Bezug auf Sorgen und Probleme, ich weiß nicht, ob ihr das mal festgestellt habt, der Vers davor, wird über Sorgen und Probleme geredet und dann kommt der Vers, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe, um zu verschlingen. In diesem Bezug fällt dieser Vers. In 1. Petrus 5, Vers 8, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Hier geht es um Sorgen, um Ängste und um Belastungen. Und der Satan will, dass wir belastet sind. Er will, dass unsere Sorgen nur noch größer werden und nur noch größer werden in unserem Leben. Und er will, dass wir nur noch sich um unsere Sorgen unser Leben sich dreht. Und er will, dass wir über Gott nicht mehr nachdenken, sondern nur noch die Sorgen und Probleme mein ganzes Leben dominieren. Und wie ich meine Probleme lösen kann. Und Gott will, dass wir all unsere Sorgen nehmen und auf ihn werfen und sie nicht selber tragen müssen. Ganz gleich, welche Stürme du gerade durchmachst in deinem Leben, egal welche schweren Lasten du trägst, dein himmlischer Vater liebt dich und er kann dir helfen. Wälze deine Lasten auf Gott ab. Der Satan will deine Ängste und Sorgen nur noch größer machen. Und warum? Er will sie deswegen größer machen, weil dann Gottes Wort in deinem Leben nicht mehr so viel Frucht bringen kann. Aber wenn du deine Lasten an Gott abgibst, dann kann sein Wort gedeihen und Frucht bringen, 30-fach, 60-fach, 100-fach. Und dann sprach Jesus über diesen trügerischen Reichtum in diesem einen Vers. Was bedeutet das jetzt wieder? Dieser trügerische Reichtum. Wenn Satan uns nicht durch Druck von Gott wegbringen kann, dann versucht er es eben durch diesen trügerischen Reichtum. Wenn wir unser Vertrauen auf äußeren Wohlstand setzen, dann wird uns das in die Irre führen. Wenn wir meinen, dass wenn wir immer nur genügend Geld haben, dann wird's uns gut ergehen, dann werden wir in die Irre geführt. Unsere Sicherheit und unser Vertrauen muss allein auf Gott gegründet sein und nicht auf den Überfluss von Besitz. Und wisst ihr, das ist auch für gestandene Christen eine große Versuchung. In 2. Timotheus 4 schreibt Paulus von seinem Mitarbeiter mit namens Demas. Demas war auch mit Paulus unterwegs und predigte das Evangelium. Aber er verließ Paulus, wie es da heißt, weil er die Welt lieb gewonnen hatte. Es wurde ihm wichtiger, Geld, Status und Prestige zu besitzen, als Jesus lieb zu haben und an seinem Reich zu bauen. Und deshalb ließ er Paulus in seiner Not sitzen und wendete sich der Welt zu. Vielleicht bist du schon seit vielen Jahren Christ, aber vielleicht vertraust du heute weniger Gott als Dingen. Dadurch wird das Wort Gottes daran gehindert, in deinem Leben wirklich Frucht zu bringen. Ich habe mal den Satz gehört, Geld ist ein guter Diener, aber ein schrecklicher Herr. Vertraue auf Gott und nicht auf Dinge. Zwei Gleichnisse weiter im Matthäusevangelium spricht Jesus vom Senfkorn, das in die Erde fällt, welches immense Kraft hat. Das Senfkorn war damals zu der jüdischen Zeit das die kleinste Maßeinheit, die es gegeben hat. Wir wissen heute, dass das Senfkorn nicht das kleinste Korn ist, das es gibt, aber damals war das so die kleinste Maßeinheit. Und deswegen hat Jesus das Gleichnis auch gebraucht, dass er gesagt hat, so klein wie das Senfkorn ist, so eine immense Kraft kann es entwickeln. Und wir müssen sehen, dass das Wort Gottes, das gibt's nur in Form eines Samens, das im Herzen, also im Erdboden meines Herzens aufgehen kann. Aber wenn wir Gottes Wort nehmen und darüber nachdenken und nicht loslassen, dann wird es Frucht bringen. Samen bringen die Frucht, die in ihnen angelegt sind. Und was Gottes Wort verheißt, das wird auch in dir als Frucht hervorgehen. Wenn wir nicht zulassen, dass es herausgerissen wird, oder dass es erstickt wird, oder wenn wir uns zu Fall bringen lassen. Und ich denke auch, selbst in Zeiten, wo wir nicht verstehen, müssen wir an seinem Wort festhalten. Hinterher sehen wir Dinge oft klarer. Und es gibt Menschen, die mit Depressionen zu kämpfen haben, betrogen worden sind, oder mit einem gebrochenen Herzen zu kämpfen haben. Und nun die Welt um sich herum nicht mehr verstehen. Verheißungen in Gottes Wort scheinen im Vergleich zu deiner Situation vielleicht ganz gering. Und dennoch haben sie Kraft, um Berge zu versetzen. Als wir unser Haus gekauft haben, da hat unser Vorgänger damals in einem Teil des Gartens Bambus gepflanzt. Und irgendwann mal kam eine Frau auf die glorreiche Idee, sie will diesen Bambus nicht mehr im Garten haben. Und jetzt kommt der negative Teil, Ehemann zu sein. Weil wer hat denn die Aufgabe bekommen, diesen Bambus aus dem Garten zu entfernen? Und ich weiß nicht, wer von euch schon einmal versucht hat, Bambus zu entfernen. Es sieht so einfach aus, aber ich habe schwer geflucht. Und ich habe diesem Bambus alles geheißen. Denn dieser Bambus, der hat nicht sehr tiefe Wurzeln. Die Wurzeln sind relativ oberflächlich. Aber dieser Bambus gräbt sich quer durch den ganzen Garten. Und er verpflichtet sich mit allen anderen Wurzeln, die jetzt sind. Und das Ding ist sowas von stabil. Und ich habe den ganzen Garten durch aufgraben müssen, um diese ganzen Bambuswurzeln rauszumachen. Und Bambus ist sowas Stabiles, dass es in asiatischen Ländern als Baugerüst verwendet wird. Aber es ist ein winziger Same. Ein winziger Same, aus dem so immense Kraft hervorgehen kann. Und so ist es auch mit Gottes Wort. Es ist unaufhaltsam und unnachgiebig. Diejenigen, die eine Bibel vor sich haben, ihr müsst es jetzt nicht aufschlagen, aber ihr könnt es zu Hause mal lesen. In 2. Könige 11, da gibt es eine interessante Geschichte. Und zwar ist das die Geschichte, der König von Juda stirbt und seine Mutter Athalia übernimmt die Herrschaft. Und sie will das Land regieren und sie ist sich im Klaren, ich kann dieses Land nur regieren, wenn ich die ganze Königsfamilie auslösche. Und das macht sie. Sie tötet jeden aus dieser Familie und bringt sie alle um, damit sie das Land regieren kann. Aber einer wird gerettet. Und zwar die Amme des Joas versteckt ihn und zeigt ihm dem Hohepriester. Und sie sagen, wir verstecken ihn hier im Tempel. Und lassen ihn im Tempel aufwachsen. Und so regiert Athalia viele, viele Jahre auf grausame, schlimme und schreckliche Weise dieses Land. Und während sie regiert und dieses Land unterjocht, wächst im Tempel der königliche Same hervor. Die Schlachterübersetzung sagt nämlich dazu, dass sie brachte allen königlichen Samen um, aber einen Samen tötete sie nicht. Also während dieser Gewaltherrschaft wuchs dieser königliche Samen gut versteckt auf. Sein Name war Joas und als er volljährig wurde, holte man ihn aus seinem Versteck heraus. Und das Volk schrie, lang lebe der König. Athalia wurde abgesetzt, verhaftet und hingerichtet und ihre Herrschaft war zu Ende. Und was ich euch sagen möchte ist, wenn der königliche Samen von Gottes Wort in eure Herzen fällt, dann ist die Unterdrückung und die Herrschaft des Teufels vorbei. Halte an Gottes Wort fest, bewache es und pflege es so gut du kannst. Denke drüber nach und es wird in dir wachsen. Und wenn es wächst, dann wird es unaufhaltsam. Dann kann es Berge versetzen und all deine Probleme und all deine Nöte sind nichtig dagegen. Wenn der Boden in deinem Herzen, den du selber bestimmen tust, welchen Härtegrad der hat, wenn der Boden deines Herzens ein weicher und ein fruchtbarer Boden wird, dann wird alles wachsen und zum Segen werden. Aber wie gesagt, du bestimmst den Härtegrad deines Herzens, somit auch den Zustand deines Bodens. Im letzten Jahr ist mir passiert, dass ich im gleichen Altersheim zwei Omas über 80 betreut habe. Meistens Omas über 80. Beide waren schwer gezeichnet von Krankheit, beide im Rollstuhl. Der eine hatte einen bösartigen Tumor an der Wirbelsäule, der sie lähmte und sie an diesen Rollstuhl band. Und die andere, die hatte so viele Operationen am Bewegungsapparat und Umstellungen an den Beinen, dass sie danach nicht mehr auf ihre Beine stehen konnte und so viele Eingriffe hatte, dass sie eigentlich verkrüppelt danach gewesen ist. Mit beiden bin ich in derselben Woche ins Gespräch gekommen über den Frieden, den nur Gott geben kann. Die Oma mit dem Tumor, die war anfangs überhaupt nicht gut, auf Gott zu sprechen, da Gott sie immobil gemacht hat. Weil er ihr diesen Tumor gegeben hat, kann sie nicht mehr in ihre alte Wohnung zurück. Mit ihrer 130 Quadratmeter großen Terrasse, das ist mehr Platz, als ich im ganzen Haus habe. Und dort feiert jetzt wahrscheinlich die Putzfrau Partys. Und sie muss in diesem kleinen Zimmer im Altersheim sitzen, im Rollstuhl gefesselt. Und da haderte sie gegen Gott. Und dann kam immer wieder Anklage. Warum lässt der liebe Gott mich nicht einfach nur sterben? Und ich kann euch sagen, diese Frage, die wurde mir schon häufig gestellt. Und ich bin ja nicht Gott. Aber was auch immer ich darauf sage, ist für die Menschen nicht das, was sie hören wollen. Ich sage ihr, dass ich glaube, dass sie noch nicht bereit ist, vor ihren Schöpfer zu treten, weil sie noch nicht Frieden mit ihm geschlossen hat. Und ihr könnt euch vorstellen, welchen Gegenwind ich erstmal bekommen habe. Diese Frau war zutiefst verbittert und enttäuscht. Und als ich ihr dann das Evangelium erklärt hatte, bot ich ihr an, ein Übergabegebet zu sprechen, wenn sie Frieden schließen möchte. Und sie sagte, na, schaden kann's ja nicht. Aber richtig überzeugt war sie nicht davon. Und so beteten wir miteinander. Und ich gab ihr ein neues Testament. Aber sie nahm es kein einziges Mal in die Hand. Es lag von Anfang bis Ende immer auf diesem Tischchen. Es ist kein einziges Mal gelesen. Ihr Herzensboden war von Anfang an wie so dieser Weg, wo der Samen drauf fiel und die Vögel kamen und pickten es weg. Denn ihre Bitterkeit Gott gegenüber, die ging danach genauso weiter. Ein paar Tage später hatte ich dann ein Gespräch mit dieser anderen Oma. Wie gesagt, selbes Alter, ähnliche Situation. Und als wir ins Gespräch über den Glauben kamen, war sie sofort bereit, Jesus in ihr Leben aufzunehmen. Und der Same, der fiel auf sehr, sehr fruchtbaren Boden. Auch ihr schenkte ich ein neues Testament. Und jedes Mal, wenn ich zu ihr kam, erzählte sie mir, was sie wieder Neues gelesen hatte. Sie dachte immer, sie kennen die Bibel schon, aber da sind ja so tolle Sachen drin. Habe ich nie gewusst, dass das da drin steht. Und jedes Mal hat sie mir erzählt, was sie jetzt Neues gelesen hat. Die Frau hat systematisch Kapitel für Kapitel durchgelesen und mir gesagt, es ist verwunderlich, was Paulus da erlebt hat, was der da gesagt hat, wie die Leute sich benommen haben. Die Frau hat jedes Wort analysiert. Und sie war absolut gefesselt vom Wort Gottes. Und diese Frau ist trotz ihres verkrüppelten Zustandes ein wahrer Segen für die ganze Station. Die Schwestern holen sie immer, wenn andere Bewohner depressiv oder niedergeschlagen sind, damit sie sie aufbaut und tröstet. Diese Frau, die ist so genügsam und so demütig mit ihrer Situation und freut sich einfach trotzdem an ihrem Leben, obwohl sie hadern könnte. Aber das geschieht, wenn der Same des Wortes Gottes auf fruchtbaren Boden fällt. Apropos fruchtbarer Boden. Vor kurzem stand ich am Sterbebett von der Oma mit dem Tumor. Nun war sie so weit, dass Gott sie sterben lassen wollte. Aber sie hätte es sich schöner vorgestellt. Denn der Krebs hatte ihre Lungen befallen und sie bekam sehr schlecht Luft. Und ich habe nochmal allen Mut zusammengenommen und ich fragte sie, ob sie jetzt bereit sei, wirklich Frieden mit Gott zu schaffen. Und diesmal hat der Boden ihres Herzens sich verändert. Und sie willigte dankbar ein und 2 Tage später war sie dann bei Gott. Und wir sehen, was passieren kann, wenn Same auf fruchtbaren Boden fällt. Und das bringt mich jetzt zu meinem abschließenden Punkt. Und der Punkt heißt, für andere da zu sein. Die Frucht, die der Same bringt, führt auch immer dazu, dass wir den anderen nicht vergessen. Jesus sprach zu den Menschen 30-fach, 60-fach, 100-fach. Wirst du Frucht bringen? So viel Frucht kann man für sich selber gar nicht gebrauchen. Er ist eigentlich für andere da. Und das ist ein wichtiges Prinzip des Christseins. Wir leben nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere. Und ich möchte schließen mit einer Stelle in 2. Korinther 1, 3 bis 4. Da heißt es, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn, Herr Jesus Christus, der Vater voller Barmherzigkeit, der Gott, der uns in jeder Not tröstet. Und in Vers 4 heißt es, in allen Schwierigkeiten ermutigt er uns und steht uns bei, so dass wir auch andere trösten können, die wegen ihres Glaubens leiden müssen. Wir trösten sie, wie Gott auch uns getröstet hat. Gott gibt uns seinen Trost, damit wir getröstet werden, aber dann auch, damit wir andere damit trösten. Und das trifft auf alles zu, was Gottes Wort Gutes in uns bewirkt. Wir sollen Frucht bringen, damit wir anderen damit helfen können. Und ich habe in der Vergangenheit immer wieder über diese 15 Minuten am Tag in deinem Stuhl geredet. Die 15 Minuten jeden Tag in einem Stuhl deiner Wahl, wo du Zeit mit Gottes Wort verbringst, wo du im Gespräch mit Gott bist, wo du dir Zeit nimmst, Gott oberste Priorität zu geben in deinem Leben. Und ich frage dich, ist diese 15 Minuten Zeit eine Priorität in deinem Tagesablauf? Praktizierst du diese 15 Minuten mit Gott alleine, damit die Frucht wachsen kann, damit der Same in dein Herz gestreut wird? Praktizierst du das noch? Gott will mit dir reden, gib ihm die Chance dazu und du wirst sehen, wie aus seinem Wort Frucht wachsen wird, für dich und für andere. Er kann aus steinernen Herzen weiche, fleischerne Herzen machen. Und das wünsche ich mir für uns alle. Amen.